Wir hatten ja in den letzten Monaten uns mit dem Römerbrief, mit den ersten vier Kapiteln befasst, bis Römer 5, Vers 1. Da ging es einfach darum, wie ein Mensch Christ werden kann, wenn man es mal so allgemein sagt. Und ab 5 wird Paulus so von den Höhen der Theologie niedersteigen zu einem praktischen Leben. Und in 5 geht es zunächst mal darum, und damit fängt er an, uns aufzuzählen, über was alles wir uns freuen können, was toll geworden ist durch das, was in den ersten vier Kapiteln beschrieben worden ist in unserem Leben. Denn das, was am Anfang stand vom Römerbrief, ist ja die Frage, was der Mensch Gott schuldig ist. Warum die Welt so ist, wie sie ist. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass uns das neu bewusst wird. Wenn wir Christen keine Bibel hätten, nur den Römerbrief, das würde reichen, um als Christ zu leben. Also wenn wir uns nach dem Römerbrief richten könnten oder würden, oder dann wäre das so. Nun haben wir alle oder viele von uns vielleicht so dieses Gefühl, der ist so kompliziert, den versteht man nicht so gut. Das, was in den Evangelien steht, ist viel leichter, aber Römerbrief, aber wenn wir uns genug damit beschäftigen, dann werden wir sehen, dass das eigentlich ein logisch durchgehender Gedanke ist. Paulus versucht, das Evangelium, das ja Gott den im kulturellen Bereich der Juden gegeben hat, versucht er auf unsere Gedankenwelt zu übertragen. Wir sind ja von unseren Gedanken und unserer Prägung, unserer Kultur nicht aus dem jüdischen Kreis, sondern wir haben letztendlich unsere historischen Wurzeln in dem, was im Griechenland sich entwickelt hat. Und er versucht, dieses Evangelium auf uns zuzuschneiden. Und die Tragik ist, dass wir es nicht besonders gut verstehen. Also das Erste, was Paulus erklärt hat, ist, was der Mensch Gott schuldig ist. Und dann bewegt ihn die Frage, wie bekommen wir einen gnädigen Gott? Und wenn wir es mal sehr hart sagen, das juckt niemand mehr in dieser Welt. Er ist in dieser Welt die Überzeugung, es gibt gar keinen gnädigen Gott. So, wenn wir uns die Welt angucken, dann gibt's keinen gnädigen Gott. Woran liegt das? Das liegt daran, weil das Evangelium, das Jesus gewirkt hat und das Paulus in unsere Kultur gebracht hat, hier nicht angekommen ist oder verschwunden ist. Also diese Frage, die bewegt niemand mehr, wie bekommen wir einen gnädigen Gott? Und wenn wir neu was erreichen wollen als Christen, dann werden wir Menschen dazu bringen, diese Frage wieder stellen zu müssen. Gut. Und Paulus beantwortet ja in Römer 5, Vers 1 diese Frage, wie bekommen wir einen gnädigen Gott? Und da schreibt er, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus, unseren Herrn. Das ist so der Wendepunkt im Römerbrief zwischen dem, wie kommen wir zu Gott, und dem, was in den nächsten Kapiteln kommen wird, wie leben wir mit Gott. Und bis hierhin sind wir gekommen. Also wir sind am Anfang unseres Weges mit Gott. Und die Tragik ist, dass die weitaus meisten Menschen, die sich für Christen halten, da stecken geblieben sind. Sich daran zu freuen, dass Gott ihnen gnädig ist. Das ist ja auch ein Grund zur Freude, das ist okay. Aber das ist nicht alles. Sondern die Frage, die uns jetzt umtreiben sollte in Zukunft, ist die Frage, wie leben wir als jemand, dem Gott gnädig ist? Denn wir leben oft noch so, als ob das etwas ist, was offen ist, was neu erkämpft werden muss. Aber das ist hinter uns. Wir sind mit Römer 5, Vers 1 in der Gegenwart angekommen. Und ich hoffe doch in unserer Gegenwart. Und wir wollen jetzt weitermachen im Kapitel 5. Und ich werde immer nur einzelne prägnante Sätze raus vorlesen, sonst wird das zu kompliziert. Wir kriegen dann gleich Angst. Wir sollten es zu Hause aber mal machen. Vielleicht die neue Genfer, die hat die verständlichste Übersetzung, einfach dieses Kapitel insgesamt zu lesen, mal 14 Tage, alle 2-3 Tage das einfach nur zu lesen und das mal sacken lassen. Habe ich auch so gemacht in der Vorbereitung nochmal, einfach um durchzublicken. Der Paulus sprudelt so von seinen theologischen Gedanken über, dass er manchmal schwer zu begreifen ist. Da hat der Petrus, der über ihn geschrieben hat, dass er manchmal schwer zu begreifen ist, der Paulus, hat da schon so eine gewisse Berechtigung. Also, Paulus beschreibt in Kapitel 5, und das soll wir uns heute vor Augen führen, beschreibt, wo Christsein startet, nämlich mit Dingen, über die wir uns freuen können. Das Erste, was er beschreibt, ist, durch ihn, durch Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Leute, wir werden in den Himmel kommen. Diese Erde mit dem ganzen Scheiß, das hier ist, ist nicht das Letzte. Die Zukunft ist das Beste, was uns passieren wird. Und Paulus erinnert uns, worauf das gründet. Einmal, das gründet auf Gnade. Das heißt, das ist nichts, was wir erkämpft haben müssen, was uns immer schwer fällt, sondern das ist ein unverdientes Geschenk und das brauchen wir nicht verdienen. Das haben wir. Wir können uns wirklich mit Stolz und Freude auf den Himmel freuen. Und das ist etwas, was uns Christen vielleicht auch mal abgibt. Stolz vielleicht nicht auf uns, aber doch bitte schön auf das, was Jesus für uns getan hat. Wir sind die, die im Himmel bei Jesus sein werden. Das schadet nichts, wenn wir da mit stolz geschwellter Brust rumlaufen. Wir haben allen Grund dafür. So, die Grundlagen sind gelegt. All das, was in dieser Welt an Schwierigen ist, in unseren Beziehungen, in unserem was weiß ich was, ist letztendlich von dem überstrahlt, wir haben eine tolle Zukunft. Die kann uns keiner nehmen. Dann geht's weiter. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass die Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Um bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Kein Mensch muss sich der Nöte, die wir alle so mitmachen und um die wir beten, freuen. Muss man nicht. Aber wir können dankbar die annehmen. All das, was wir jetzt an Schwierigkeiten haben, trainiert uns für den Himmel. Trainiert uns für das Leben mit Gott. Wir können davon etwas lernen. Das hat einen positiven Sinn. Das ist nicht nur einfach mies und die Hindernisse auf dem Weg in den Himmel, sondern das ist die notwendige Voraussetzung. Wir dürfen uns in all diesen Nöten freuen. Freuen geht, denke ich, darin in den Nöten am besten, wenn wir uns mal zurückerinnern an vergangene Nöte und merken, dass wir sie überwunden haben mit Jesus. Dass uns nichts Schlimmes passiert ist, sondern dass es eine Lösung gegeben hat. Und auch wenn wir die Lösung nicht wissen, so wissen wir doch, Gott hat uns nur etwas gelehrt und all das, was schwierig ist in unserem Leben und was uns so vorkommt wie ein Hindernisrennen, das ist lediglich die Gnade Gottes, ein Geschenk. So verrückt das klingt, auch wenn sich das nicht so anfühlt, aber es bringt uns ein Stück weiter. Wenn wir auf Daunen gebettet wären und nur über Blumen streiten würden, dann wären wir arm dran. Gott trainiert uns, wirklich das zu lernen, was wir lernen können jetzt. Also, wir müssen uns immer bewusst machen, all die Schwierigkeiten, die auch noch vor uns liegen, die führen immer zu positiven Erfahrungen, werden immer dazu führen. Das wird das Letzte sein, was von diesen Schwierigkeiten bleiben wird, die positive Erfahrung. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre älter und wenn ich zurückblicke, dann muss ich ehrlich sagen, es ist so. Es war immer so gewesen. Auch wenn ich es nie für wahrhaben wollen. Und wenn ich an manchen Stellen geknurrt habe und das immer noch tue, dass manches so schwierig ist und dass das nicht geht und jenes nicht geht und überhaupt. Und ich bin halt kein Multimillionär und ich habe Schwierigkeiten und was weiß ich was. Und gescheit hatschen kann ich auch nicht. Aber all das führt zu positiven Erfahrungen. Das ist das Erste. Wir können nur die Treppe hochfallen. Christen fallen die Treppe hoch. Und noch etwas. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Im Vers 5 steht es dann. Diese Grundtatsache, der Heilige Geist, Gott selbst wohnt in uns, wenn wir Christen sind. Das ist etwas, was wir gar nicht hoch genug schätzen können. Nur das einzige Problem dabei ist, wir sind es gewohnt. Das ist für uns nichts Besonderes, weil wir das tagtäglich erleben. Und weil wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr uns an die Zeit erinnern können, wo der Heilige Geist in unserem Leben nicht war. Was uns insbesondere deutlich sein muss, dass der Heilige Geist in uns wohnt, ist nicht nur Hilfe auf den Weg, sondern damit hat Gott das Ziel seiner Schöpfung erreicht. Ursprünglich war es ja so gewesen, Gott hat den Menschen geschaffen und in diesen Garten gesetzt und er sollte aus freien Stücken in Gemeinschaft mit Gott lernen, was gut und böse ist. Und der Mensch hat sich dafür entschieden, das ohne Gott lernen zu wollen. Und dadurch ist er böse geworden. Und diese Gemeinschaft, diese volle Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch ist nicht zustande gekommen. Und damit, dass dieses uns erlöst hat, ist gewissermaßen Gottes Schöpfung zu ihrem Ziel gekommen. Also das ist Grund zur Freude. Und dann noch etwas, wir können immer wieder mal in uns hineinspüren und spüren irgendwie hinter all dem, was uns so bedrängt, da ist ein Gott, der uns liebt. Und wir sollten uns barmherzigerweise auch daran erinnern, die Menschen in dieser Welt spüren das nicht und die können das nicht spüren. Und da können wir denen von Bäumen und Blümchen und dem schönen Himmel und was erzählen, die spüren das nicht. Das ist etwas, was Gott uns geschenkt hat, über das wir uns freuen können. Aber Gefühle sind wichtig und wir sollten uns dieses Gefühl, dass Gott uns liebt, auch immer wieder vergegenwärtigen. Aber wir wissen, morgen ist Montag und Gefühle sind wankelmütig. Und was macht Paulus in der Situation? Er sagt nicht, na, ihr müsst halt tapfer weiterfühlen, macht die Augen zu und fühlt es, sondern er sagt was anderes. Benutzt eure Birne. Und er schreibt Folgendes, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Also das, worüber wir uns freuen können, ist nicht passiert, als wir liebe Menschen waren, sondern vorher. Also all das, was negativ in unserem Leben ist, kann uns das auch gar nicht in Zweifel ziehen. Strengt euren Kopf an, erinnert euch, dass Gott euch gnädig war, bevor ihr ihn gesucht habt. Und freut euch eures Lebens. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt, nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das, was Versöhnung ist, das ist etwas, was wir im Glauben erfassen müssen, aber was wir letztendlich überhaupt nicht mehr spüren können. Dass wir wirklich mit Gott in Übereinstimmung sind, dass wir nicht im Gegeneinander mit Gott sind. Ich weiß nicht, wie viele von uns ein Leben ohne Gott wirklich als bewusst, als Erwachsene erlebt haben. Und da sind mit Sicherheit Leute, die das wissen, wie schrecklich das ist, zu merken, da ist kein Gott, ist der mir gnädig, was ist mit dem? Also diese Überzeugung und diesen Frieden mit Gott zu leben, das ist etwas, was uns geschenkt ist und was uns selbstverständlich geworden ist. Und wenn wir als junge Christen, als Kinder oder als heranwachsende Christ geworden sind, dann kennen wir es gar nicht anders. Aber das ist ein so radikal anderes Leben wie das in der Welt, dass wir, ich denke, uns da erinnern müssen. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir sind nicht im Konflikt mehr mit Gott. All das, was in dieser Welt passiert, auch was in unserem Leben passiert, was uns widerfährt, bringt uns nicht in den Gegensatz zu Gott, sondern wir sind mit Gott versöhnt. Jenseits all dessen, was wir richtig oder was wir falsch tun. Ich denke, das ist das Wichtigste. Gut. Und die Hoffnung, dass wir in den Himmel kommen, ist nicht das Einzige, was uns Christen bewegt, sondern wir sind auch jetzt schon im Frieden. Ich denke, das ist wichtig. Die Zukunft gehört uns und die Gegenwart. Die Gegenwart in Gottes Nähe. Dann fängt Paulus an zu erklären, was denn passiert war. In ein paar kurzen theologischen Gedanken, was durch Adam passiert war. Einfach um nochmal zu verstehen, wo wir jetzt stehen. Und er schreibt, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wir müssen uns klar machen, Adam hat ein bewusstes Gebot Gottes übertreten. Und die Menschen nach Adam haben das nicht getan. Die Menschen nach Adam sündigen, weil sie Sünder sind. Also Adam hat gesündigt als Entscheidung. Wir sündigen immerfort. Wir können eigentlich gar nicht anders. Wir Menschen in dieser Welt können nicht anders wie im Widerspruch zu Gott leben. Seit Adam die Welt ins Verderben gerissen hat. Paulus fährt dann fort, auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt, nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Also die Menschen in dieser Welt, die Gott nicht kennen und die das Evangelium nicht kennen, die machen sich nicht schuldig. Aber sie sündigen trotzdem. Sie sind trotzdem im Widerspruch zu Gott. Und deshalb macht es auch so wenig Sinn, wenn wir Christen immer versuchen, irgendwie Dinge, die wir für den Willen Gottes halten, per irgendwelchen Vorschriften oder per Moralpredigt oder was ich weswegen, den Leuten irgendwie einzubläuen. Das nützt nichts. Die bleiben Sünde. Das ist etwas, was uns nicht zu Menschen macht, die versöhnt sind. Aber wie kommen wir da raus? Das Erste, was Gott getan hat, er wusste ja, die Menschen sündigen und merken es gar nicht. Er hat dem Menschen das Gesetz gegeben, das mosaische Gesetz. Und wenn wir uns das Alte Testament mal durchlesen und wenn wir uns mal ehrlich mit Nichtchristen unterhalten, dann werden die uns sagen, also bitteschön, was da im Alten Testament steht, das ist hart und grausam. Da stehen eine Menge Dinge drin. Also zum Beispiel, du sollst einen ungehorsamen Sohn steinigen und all sowas. Warum steht das da? Gott wollte zeigen, was er zu Recht von uns fordern könnte, wenn wir denn keine Sünder werden. Das können wir nicht halten, ist schon klar. Aber Gott könnte es zu Recht fordern. Und dafür ist das Gesetz da, um zu zeigen, wie schrecklich die Sünde wirklich ist. Und alle Versuche, per Gesetz gewissermaßen die Sünde zu überwinden, führt immer nur zu neuen Grausamkeiten. Und wenn wir uns die Debatten in dieser Welt mal angucken, wo es auch um Dinge geht, die angeblich moralisch richtig sind, was wir immer mit Gesetz versuchen, führt immer wieder zu neuen Grausamkeiten. Und es führt uns nicht zum Ziel. Das Gesetz, all das, was Gott zu Recht fordern kann, hat er nur so deutlich gemacht. Und das Alte Testament ist dafür da, um uns zu zeigen, welche Auswirkungen Sünde wirklich hat. Und dass das ein System ist, dem wir nicht entfliehen können. Und wir haben auch nicht die Chance, dem zu entfliehen, indem wir nur immer das Richtige tun. Sondern wir sind wir können machen, was wir wollen, wir sind in diesem Sachzwang zu sündigen. Das Gesetz kam, um die Sünde sichtbar zu machen. Aber dem allem sind wir enthoben. Wir als Christen, für die gilt, denn genauso wie die Sünde geherrscht hat und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen. So wie wir ohne unser Zutun sterbliche Menschen geworden sind, sind wir durch das Zutun Jesu Menschen geworden, die ewiges Leben haben. Und wir müssen uns, und das ist, denke ich mir, das, was uns ganz wichtig ist, vergegenwärtigen. Jesus macht nicht nur Adams Sünde wieder gut, sondern er führt uns weiter hin zu dem Ziel, das Gott im Garten Eden vor dem Sündenfall schon hatte. Da sind wir. Und von da aus beginnt unser Leben als Christ. Wir werden dann im nächsten halben Jahr, wenn wir untersuchen, wie sieht Römer 6 und folgende, wie sieht dieses Leben als Christ denn aus? Und dann werden wir sehen, dass unter Christen da nicht besonders viel von verwirklicht ist. Und deshalb funktioniert auch manches nicht. Aber zunächst mal der Ausgangspunkt ist, Gottes Gnade hat die Sünde überwunden. Also, dass am Anfang unseres Christentums darf die Christseins darf die Freude stehen. Wir dürfen uns in aller Not freuen, weil uns diese Not Hoffnung, unsere Hoffnung stärken wird. Es kann uns nichts passieren, wir fallen die Treppe hoch. Der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist etwas, wofür wir jeden Tag dankbar sein können. Und seine Liebe wird uns immer wieder erfahrbar. Und die Liebe Gottes ist bedingungslos. Und wir müssen nicht unseren Kopf und die Augen abschalten und die Augen zumachen und die Not nicht mehr sehen, sondern wir können den Kopf anschalten, die Augen aufmachen und können uns trotzdem freuen, dass Gott uns einen Neustart gegeben hat. Und wir sind versöhnt und mit Gott gerecht gesprochen, jetzt und hier. Wir sind nie und nimmer, niemals mit Gott im Widerspruch. Auch da, wo wir gesündigt haben, sind wir nicht im Widerspruch zu Gott. Da sind wir zwar auf dem Weg davon weg, auf dem Weg des Christseins, aber wir sind nicht von Gott getrennt für eine Zeit lang oder so, wenn wir sündigen, sondern wir sind Erlöste und wir bleiben das. Wir sind gerecht Gesprochene und wir sollen lernen, als gerecht Gesprochene zu leben. Und der Himmel ist unser. Wir kommen in den Himmel und wir können freudig und des Herzens jeden Tag uns dafür bedanken, dass wir in den Himmel kommen werden. Und wenn wir vielleicht mal fragen und wenn uns jemand fragt, warum freust du dich so deines Lebens? Ich freue mich, weil ich in den Himmel komme. Leute, alt werden, alt bin ich ja noch nicht. Älter werden ist nicht immer ganz einfach. Aber es wird das Ende, es wird ein gutes Ende damit nehmen. Ich werde in den Himmel kommen und ihr auch. Gott hat uns das Geschenk und wir können unser Christsein mit Freude wirklich anfangen. Und all das, was wir dann in Zukunft vielleicht neu im Römerbrief entdecken müssen, was unser Weg als Christ bedeutet, muss uns diese Freude nicht rauben. Also nicht so, entweder wir leben als Christ, dann freuen wir uns, oder wir leben nicht als Christ, dann freuen wir uns nicht, sondern wir freuen uns, weil Gott uns zu Christen gemacht hat. Und dann versuchen wir Schritt für Schritt, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, versuchen wir als Christen zu leben. Und an dieser Stelle ist auch ein großer Sprung, nämlich bis hier, dass wir Christ geworden sind, geht es um uns, unser Verhältnis zu Gott, unser persönliches Verhältnis zu Gott. Als Christen zu leben, können wir nicht als Einzelne, sondern das können wir nur gemeinsam und das sollten wir im zweiten Halbjahr vielleicht neu wirklich definieren, was war Paulus wichtig und was ist notwendig, damit wir als Christ leben. Nicht, dass wir uns auf den Himmel freuen, das können wir so und so. Und das, denke ich, sollten wir mit in die Sommerpause nehmen. Der Himmel ist uns geschenkt. Amen.